Sie werden sich sicher wundern, dass ich keine Reimlexika oder Stilfibeln in meiner Referenzbibliothek habe, aber derartige Krücken lehne ich ab. Dafür lieber die Botanica Zamoniensis, das handgepresste Pflanzenlexikon von Tulip Knuffel, dem grandiosen Botaniker und unermüdlichen Waldläufer, dem größten Freund zamonischer Flora. Echte Pflanzen, kunstvoll in 54 Bänden konserviert und in getrocknetes und verleimtes Laub gebunden. Von unschätzbarem Wert bei Naturbeschreibungen. Daneben die gesammelten Werke von Zoltep Zahn, dem legendären Alchemisten, Philosophen und Entdecker des Zamomins. Zähe, unerbittliche Lektüre, aber unverzichtbar, wenn der Dichter sich mit den tiefschürfenden, den elementaren Fragen beschäftigt. Stellenweise ist das beinahe unlesbar, aber wenn man sich Zahns antiquitierten, sperrigen, altzamonischen Stil einmal gefügig gemacht hat, offeriert er einem tiefste Einsichten. Beispiel gefällig? »Zu Isen du gewiesen sein«, Bloren in der Zmuseln, Antführer hängt de Pompenswien, Bad Firlen in de Puzzeln. Ja, so ist es wohl. Und schließlich das blutige Buch. Tatsächlich, ich besitze eine seiner raren, in Fledertratten Flügelhaut gebundenen Ausgaben. Düster und bedrohlich steht das monolithische Druckwerk am rechten Ende meiner Fensterbank. Ich muss mich stets überwinden, es in die Hand zu nehmen, und ich bin jedes Mal erleichtert, es wieder zurückstellen zu dürfen. Kaum habe ich es aufgeschlagen, fühle ich mich schon beobachtet. Aber der Dichter hat sich gelegentlich auch mit den Abgründen des Daseins zu beschäftigen, und auf dem Weg in diesen düsteren Keller des Denkens gibt es keinen profunderen Wegweiser als jenes angeblich mit Dämonenblut gedruckte Werk. Ich muss mich jedes Mal mit aller Kraft dazu zwingen, einen ganzen Satz daraus zu lesen, mehr bringe ich nicht über mich. Jeder einzelne dieser Sätze war stets dunkel und rätselhaft genug, um mich noch im Schlaf heimzusuchen und meine Träume zu vergiften. Wollen wir die Probe aufs Exempel machen? Ist meine Leserschaft bereit, einen, nur einen einzigen Satz aus dem blutigen Buch zu ertragen? So sei es denn. Ich ergreife das gewichtige Werk, schlage eine beliebige Stelle auf, deute mit zitterndem Finger blindlings auf den dunkelrot gedruckten Text. Und was steht dort? Hexen stehen immer zwischen Birken. Hexen stehen immer zwischen Birken. Seltsam. Woran erinnert mich das? Ich weiß es nicht. Ich weiß wohl, dass sich die Bedeutung der Sentenzen aus dem blutigen Buch stets im Lauf der Zeit erschlossen hat und jedes Mal in einem Augenblick, in dem man am wenigsten damit gerechnet hat. Ruh, genug davon für heute. Flugs zurück mit der düsteren Schwarte. Kommen wir zu Erfreulicherem. Verlassen wir die Fensterbank und wenden wir uns meinem Schreibtisch zu. Darauf finden wir 100 Blatt Gralsunder Feinbütten mit rauer Oberfläche, ferner 5 gespitzte Gänsekiele und ein Tintenfass mit Tinte aus eigener Fabrikation, Marke Dinosaurierblut. Ein Grimassierspiegel, wichtig zum Erproben und Beschreiben von Gesichtsausdrücken, stundenlang kann ich davor Fratzen schneiden. Die Oppenheimer Mondphasentafel, eine Regenbogentabelle zur Farbbestimmung, ein hölzerner Silbenzähler, der Buchstabenrüttler aus Elfenbein, der Tintentrockner, 2 Papierscheren, ein Gralsunder Sprachmetronom zum Takthalten beim lyrischen Dichten, mehrere Stimmgabeln, um den erzählerischen Ton anzuschlagen, eine Flasche Lebertran, von meiner Haushälterin zur Stärkung der Gesundheit dort platziert, wird nie benutzt, mein Miniaturtheater. Ah, mein Miniaturtheater. Eines meiner mir liebsten Werkzeuge. Ich habe es in einer florentischen Zwergenwerkstatt nach eigenen Angaben fertigen lassen. Ein auf den Maßstab 1:2500 verkleinertes Theater mit hölzerner Bühne, Schnürboden, absenkbaren Hinter- und Vordergründen, künstlichen Bäumen, Himmeln, Wänden, Häusern, Möbeln, Palästen und so weiter und so fort. Dieses Wunderwerk der Feinmechanik hilft mir beim Verfassen meiner Theaterstücke, aber auch beim Romanschreiben ist es von großem Nutzen. Ich kann jegliche Szenerie darin heraufbeschwören, ein Zimmer mit genau positioniertem Mobiliar, ein Waldstück, einen Acker, Wüste, Großstadt, sogar ein Schiff auf hoher See, denn mein Theater verfügt über mechanisch bewegbare Wellen. An dünnen Fäden lasse ich meine handelnden Personen herab. Yetis, Wolpertinger, Fernhachen, fast jede zermonische Daseinsform steht in meinem Fundus als kleiner Pappkamerad bereit. So kann ich Szenen erproben und an Dialogen feilen, indem ich mit veränderter Stimme die jeweiligen Texte spreche und die Strippen ziehe. Mit kleinem Donnerblech und Funkenschläger kann ich ein Gewitter erzeugen, mit verborgenen Wunderkerzen und Weihrauch einen Fabrikbrand oder einen Vulkanausbruch. Es gibt einen Blasebalg für Wind und Stürme, miniaturisiertes Laub und winzige künstliche Schneeflocken, Bindfäden, die aussehen wie Regen, Reis als Hagel, gemalte Tornados, Sturmfluten und Kometenregen. Ich kann jede Naturkatastrophe erzeugen, nach der mir gerade ist. Viele Schriftsteller scheitern an der Darstellung solcher Großereignisse, weil sie keine optische Vorstellung davon haben. Weiterhin auf dem Tisch mein Mikroskop, mein Fächer für meine gelegentlichen Schwächeanfälle, meine Vergrößerungs- und Verkleinerungslupen, ein Kaleidoskop zur Zerstreuung, mein Himmelsfernrohr auf dem Stativ. Zu meinen optischen Geräten später mehr. Lassen Sie uns zunächst einen Blick unter den Tisch werfen, denn dort befinden sich meine vielbenutzten Inspirationsschubladen. Ich habe nicht die geringste Vorstellung davon, woher meine Ideen kommen, aber ich weiß, womit ich sie am besten hervorrufen kann. Mit Aromen. Andere benötigen Kaffee oder geistige Getränke, Tabakqualm oder Schnupfpuder. Mir genügen Gerüche. Zu diesem Zweck habe ich unter meinem Schreibtisch einen alten Apothekerschrank installiert, in dessen zahlreichen Schubladen sich die verschiedensten Geruchserzeuger befinden. Eine Schublade ist gefüllt mit Zimtstangen. Zimtgeruch ruft bei mir Spannungs- und Abenteuerliteratur hervor. Eine andere mit getrocknetem Lorbeer weckt meinen Witz. Eine mit Koriander, gut für Tiefschürfendes. Eine mit Muskat, orientalisches Märchen, eine mit Seetang, natürlich nautische Assoziationen, eine mit grünem Tee, lässt mich unvermittelt reimen, keine Ahnung wieso, eine mit Rosinen, befördert meinen Sinn für Avantgardistisches, eine mit Schwefel, Schauerliteratur, eine mit Heu, Schäferdichtung, eine mit Asche, Trauriges, Tragik, eine mit Laub- und Walderde, Naturbeschreibung, zurzeit weit herausgezogen, und noch Dutzende mehr. Die Kunst dabei ist, die richtige Mischung zu erzeugen, die passenden Schubladen zur rechten Zeit im rechten Maße zu öffnen. Ständig hantiere ich beim Schreiben an den Schubladen wie ein verrückter Organist, der seine Register zieht, denn es kann sein, dass eine neue Geruchskombination mich auf einen sensationellen, erzählerischen Einfall bringt. Manchmal übertreibe ich es aber auch. Die falschen Gerüche vermischen sich, ich schreibe unbrauchbares Kauderwelsch und alles ist dahin. Dann gehe ich in den Garten und trete nach dem Gemüse. Zurzeit ist es Nacht und ich sehe nur mein gespenstisches Spiegelbild in der Fensterscheibe, aber bei Tageslicht überblicke ich ein kolossales Panorama. Ich sehe nicht nur meinen kleinen Garten, sondern auch einen erheblichen, geradezu exemplarischen Teil der Welt. Mein Haus steht auf einer Anhöhe. Ich blicke über den Gartenzaun hinab in ein liebliches Tal, durch das sich ein munterer Bach windet. An seinen Ufern steht ein kleines Dorf, eine vorbildliche Gemeinde mit 15 redgedeckten Fachwerkhäusern. Dahinter erheben sich ein Weinberg und zwei bewaldete Hügel, beschirmt von einem weiten Himmel. So kann ich die ganze Welt von meinem Schreibtisch überblicken. Ich sehe Natur und Geschöpfe, Baum und Strauch, Weg und Haus, Sonne, Mond und Schicksal. Reicht mein eigenes Auge nicht mehr hin, bemühe ich mein Fernrohr, ziele damit auf den Ausschnitt, der mich gerade interessiert, folge dem Vogel beim Flug, beobachte die Dorfjungen beim Fischen, den Bauern auf dem Weinberg oder ich spioniere in die Wohnstube der schönen Bäckerin. Nachts beobachte ich damit die Sterne. So steht mir fast jeder Bestandteil der zamonischen Natur zur Verfügung, vom Stern bis zum Staubkorn. Ist mir das immer noch nicht genug, greife ich zum Mikroskop. Damit erforsche ich den Kleinkosmos. Ich darf Ihnen versichern, dass meine mikroskopischen Untersuchungen vollständig unwissenschaftlich sind. Ja, sich jeder empirischen Erkenntnis verweigern. Ich erforsche das Schöne und das Hässliche, den Schneekristall und das Zyklopenspinnenauge, aber nicht, um irgendwelche Regelmäßigkeiten oder Naturgesetze darin bestätigt zu finden. Nein, mich interessiert die reine Form, die Inspiration durch Anschauung. Die mikroskopische Welt enthält Anblicke, die uns das bloße Auge vorenthält, sowohl wilde, chaotischste Strukturen als auch Orgien der Symmetrie. Ich habe Gedichte geschrieben, die auf der Struktur eines Libellenflügels basieren, auf der Oberflächenstruktur eines Flohhaares, auf den Ereignissen in einer meiner eigenen Tränen. Wussten Sie, dass auf den 1000 Facetten eines Eintagsfliegenauges die 1000 wichtigsten Augenblicke seines Lebens eingebrannt sind? Ich habe einen ganzen Roman aus der Analyse eines Stubenfliegenauges geschrieben, in 1000 Kleinkapiteln. Der erste Tag ist auch der letzte. War leider ein ziemlicher Misserfolg. Die Leute identifizieren sich nicht gerne mit Stubeninsekten. Will ich eine Schlachtszene beschreiben, brauche ich nur einen Tropfen meines eigenen Blutes unter das Okular zu legen. Das Gemetzel, das Blutkörperchen, Bakterien und Antikörper darin veranstalten, lässt die legendäre Schlacht im Nurnenwald zu einer harmlosen Schlägerei verkümmern. Für ein Gebirge genügt mir ein Brotkrümel. Will ich eine Unterseewelt voller vorzeitlicher Ungeheuer beschreiben, reicht eine Pipette voll Wasser. Meine Sammlung von mikroskopischen Proben ist größer als die der Universität von Gralsund, nur nicht so systematisch geordnet. Um ehrlich zu sein, sie ist überhaupt nicht geordnet. Manchmal greife ich wahllos ein Präparat aus meinen Kisten und lege es unter das Mikroskop. Gelegentlich entsteht daraus ein Roman, meistens aber nicht. An der linken Wand meines Arbeitsraumes hängt mein Fühlmuseum. Eigenhändig zusammengezimmert aus Setzkästen meiner Hausdruckerei. 666 kleine Regalfächer angefüllt mit Gegenständen unterschiedlichster Oberflächengestalt. Steine, Muscheln, Sand, Nadeln, verrostete Münzen, getrockneter Möwenkot, Blätter, Gras, Glas, Erzklumpen, Harz, Holz, Haare, Kork, Trollfell, Marmorbruch, ein winziger Meteor, getrocknete Blüten, eine versteinerte Pilotenlaus, Knöpfe, getrocknete Pilze, Vogelfedern, Fußnägel, Zähne, Krallen, Magnetstein, ein Elfenwespenflügel, ein Tausendfüßler Spinnenbein, Bernstein, Trockenmoos, Kernseife, verschiedene Bohnen, ein Steinsplitter vom Blocksberg, geschliffene Glaslinsen, ein Einhörnchenhorn, ein skelettierter Krähenkopf, ein vertrockneter Feuerwurm, Seide, Samt, Brokat, Tapete, Teppich, Sesselstoff, Leinen, Pappe, Leder verschiedenster Herkunft, Druidenbirkenrinde, ein Salamanderschwanz, Finsterbergkristalle, Kanaldrachenschuppen, ein mumifiziertes Bonsai-Männchen, ein Laubwolfblatt. Ich könnte endlos fortfahren. Im Gegensatz zu einigen meiner Kollegen bin ich der Meinung, dass der Schriftsteller nicht nur zum Wesen der Dinge vorstoßen, sondern auch ihre Oberflächen akkurat beschreiben muss. Und das kann man nur, wenn man sie aufmerksam ertastet hat. Was sonst noch? Ein großer Gebärdenspiegel mitten im Raum, eine Weltkugel, ein Brocken aus der Lindwurmfeste unter Glas auf einem Marmorsockel. dicke Teppiche, die jegliches Geräusch dämpfen, ein paar Topfpflanzen, vorwiegend fleischfressende Art, die sich um die wenigen lästigen Mücken und Fliegen kümmern, die sich in meine Arbeitsklause verirren. Ferner ein großer lederner Sessel zum spätnächtlichen Brüten mit dem obligatorischen Rotweinglas in der Hand. Ein kleiner Tisch mit einem topografischen Modell des Kontinentes Yhol, dessen Unerforschtheit schon seit jeher meine Neugier gereizt hat. Habe ich etwas vergessen? Natürlich, meine Leser müssen nicht alles über mich wissen. Herrje, jetzt bin ich aber wirklich abgeschweift. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ach ja, Ensel und Krete. Nun, vergessen Sie erstmal die Geschichte von Ensel und Krete. Lassen Sie mich lieber noch etwas über die gesellschaftliche Situation in Bauming sagen. Ich bin der Meinung, dass es sich da um ein zunehmend totalitärer werdendes System handelt. Haben Sie die militärischen Helme der Brandwacht bemerkt? Die zackigen Gesänge, die autoritären Lehrer, die Abgrenzung nach außen, Ordnungsliebe, saubere Straßen, Uniformen, Blasmusik, das sind doch alles Merkmale politisch zweifelhafter Ideen, ängstlich bemäntelt mit naturkonservatorischem Gehabe. Es war schon immer ein Erkennungszeichen reaktionärer Politik, wenn ihre Repräsentanten die Wald- und Wiesenfreunde markierten. Hinter einer derart hysterisch polierten Idylle lungert gewöhnlich das Grauen. Bitte denken Sie in Zukunft mal ein bisschen über die gesellschaftliche Situation nach, bevor Sie sich wieder von weltfremden Märchen einlullen lassen. Ende der ersten mythenmetzschen Abschweifung. Grete weinte. »Und wenn wir verhungern?« »Wir verhungern nicht. Wir sind im Wald, nicht auf See oder in der Wüste. Hier wachsen überall Beeren und Früchte.« »Aber die Hälfte davon ist giftig. Das haben Sie in der Buntbeerenschule gesagt. Weißt du, welche Sorten giftig sind und welche nicht?« Wusste Ensel natürlich nicht. Als er im Unterricht hören musste, dass es ungefähr 500 giftige und 500 ungiftige Beerensorten im großen Wald gibt, die sich auch noch alle irgendwie ähneln, hatte er auf Durchzug gestellt. Das konnte man sich ja niemals merken. Er hatte sich die Himbeeren eingeprägt und beschlossen, von allen anderen Beeren die Finger zu lassen. Das schien ihm ein sicheres, bequemes System zu sein. Bis jetzt. Denn an der Stelle, wo sie gerade rasteten, gab es ein Dutzend Beerensorten, aber keine einzige Himbeere. Und ihren eigenen Vorrat hatten sie bis auf ein paar wenige Exemplare im Wald verstreut. Es wurde langsam dunkel. Ensel versuchte festzustellen, in welcher Richtung die Sonne unterging, aber dazu war das Blätterdach an dieser Stelle des Waldes zu dicht. »Wir werden hier übernachten«, entschied er. »Hör auf zu heulen. Das hilft uns nicht weiter. Morgen gehen wir einfach den ganzen Tag in die entgegengesetzte Richtung. Dann kommen wir automatisch wieder dahin, wo wir losgegangen sind.« »Ich noch mal kurz. Mythenmetz. Ja, so ist er gestrickt. Der typisch fernhachische Optimismus. Geradezu zwanghaft, wie diese Zwergensorte das Leben bejaht. Das saugen die kleinen Fernhachen schon mit der Muttermilch auf. Ich hoffe, es klingt nicht Fernhachen verunglimpfend, aber genau das ist es, was mir diese zamonische Daseinsform fast noch suspekter macht als die Buntbeeren. Diese grundsätzliche Schicksalsergebenheit, diese Schafsmentalität. Den Fernhachen würde ein bisschen natürliche Skepsis ganz gut zu Gesicht stehen, wenn Sie meine Meinung hören möchten. Wollen Sie nicht? Sie möchten lieber wissen, wie die Geschichte weitergeht? Es interessiert mich ehrlich gesagt einen Dreck, was Sie wollen. Publikumsansprüche werden nicht erfüllt. Da müssen Sie schon zu den Groschenromanen von Graf Zamoniak Klantu zu Kainomas greifen mit seinen Prinz-Kaltblut-Geschichten. Das ist hier keine kommerzielle Veranstaltung zur flüchtigen Befriedigung niedriger Masseninstinkte. Hier handelt es sich um Hochliteratur mit Ewigkeitsanspruch. Hier werden unerschütterliche Werte vermittelt und Denkprozesse tiefschürfendster Art angestoßen. Daher möchte ich, bevor ich mit der Geschichte fortfahre, eine philosophische Anekdote über gesunden Pessimismus zum Besten geben. An der Universität von Gralsund wurde noch vor einigen Jahren der sogenannte hoffnungsfreie Superpessimismus gelehrt, den der von den nördlichen Natüftoffen stammende Meisterpessimist Humri Schicksal entwickelt hatte. Schicksal hatte die Aussichtslosigkeit des Daseins gerne anhand eines bis zum Rand gefüllten Wasserglases demonstriert. Obwohl dieses Glas nun voll ist, wird es leer sein, wenn ich es ausgetrunken habe. Das bestürzt mich. Wenn ich es nicht austrinke, wird die Flüssigkeit verdunsten. Das bestürzt mich umso mehr, hatte er in seinen Seminaren gerne vor Studenten gejammert und sich dann seufzend die schütteren Haare gerauft. Doch eines Tages hatte einer seiner Schüler eingeworfen, »Aber jetzt ist das Glas voll.« Warum genießen wir nicht einfach den Augenblick? »Weil ich Durst habe«, hatte Schicksal gerufen, das Glas ausgetrunken und seinem Schüler an den Kopf geworfen, der danach mit 7 Stichen genäht werden musste. »Denken Sie mal darüber nach.« Grete überlegte, ob es möglich war, dass Pflanzen tagsüber schlafen, um nachts zu ihrem eigentlichen Leben zu erwachen. Bäume zogen ächzend ihre Wurzeln aus dem Erdreich und wanderten raschelnd durch die Gegend, um mit anderen Bäumen die Plätze zu tauschen. Brennnesseln und Trompetenpilze tanzten Ringelreigen um alte Eichen. Laubgespenster wehten heulend durch den Forst. So jedenfalls hörte es sich für Ensel und Grete in der Dunkelheit an. Es war beinahe von einem Augenblick zum anderen finster geworden. Das Blätterdach schirmte das wenige Licht des Mondes und der Sterne fast vollständig ab. Und nun waren da nur noch die Geräusche. Die Laute eines herkömmlichen dunklen Forstes sind schon unheimlich genug, aber die, die der große Wald nächtens von sich gab, konnten selbst hartgesottensten Naturliebhabern ein klammes Rückgrat verursachen. Zunächst war da das Knistern und Rascheln und Knacken. Jagdspinnen begaben sich auf ihre nächtliche Pirsch. Tausendfüßler marschierten geräuschvoll durch trockenes Laub. Nüsse platzten durch Überreife. Morsches Holz wurde von nachtaktiven Käfern bearbeitet. Äste fielen von den Bäumen. Und dann das Stöhnen der Druidenbirken. Druidenbirken wuchsen ausschließlich im großen Wald. Man sagte, dass in ihnen arme Seelen gefangen säßen, die von bösen Druiden dorthin verbannt worden waren und des Nachts ihr Schicksal beklagten. Aber es war natürlich nur feuchtes Holz, das sich ausdehnte und langgezogene Geräusche von sich gab, die wie Ächzen und Jammern klangen. Nach Einbruch der Dunkelheit wurden die Schlingpflanzen aktiv. Sie krochen so lebhaft durchs Laub, dass man glauben konnte, der Boden wimmele von Schlangen. Was er natürlich auch tat. Der große Wald war die Heimat der meisten zamonischen Schlangenarten. Aber die schliefen größtenteils während der Nacht, wobei sie ein feines Zischeln von sich gaben, das auch nicht dazu geschaffen war, kleine Kinder in den Schlaf zu wiegen. Es gab Käfer, die sich im Dunkeln durch Sägegeräusche ihrer Hinterbeine verständigten, und Kröten, die stöhnten wie alte, kranke Männer. Grete hatte längst keine Tränen mehr zur Verfügung und klammerte sich nur noch an ihren Bruder, der seinerseits zurückklammerte. In der Ferne weinte ein Einhörnchen. Eine ganze Armee von grün schimmernden Leuchtameisen kam aus dem Boden gekrabbelt und verteilte sich auf dem Waldboden, was aussah, als würden Insektengespenster durch die Nacht wandeln. Aus zahlreichen Astlöchern kamen Flederwesen unterschiedlichster Art ins Freie, um ein wenig Blut zu saugen. Sie sausten über den Köpfen der Kinder hin und her und fiepsten wie hungrige Ratten. Ensel wünschte sich nichts sehnlicher als ein Dach über dem Kopf. Doch noch sehnlicher wünschte er sich, bei seinen Eltern im Gasthof Elfenrast zu sein. Nein, am allersehnlichsten wünschte er sich, mit Grete und seinen Eltern zu Hause in Fernhachingen zu sein, weit weg vom großen Wald, in einem Haus aus Stein mit geschlossenen Fenstern.